In der heutigen Episode sind wir dem Erfolg auf der Spur. Beim Durchsehen zahlreicher Akten im Archiv von Hiest habe ich mich gefragt, wir reden ständig über Kapital, über Skalierung, über Wachstum, aber dürfen wir eigentlich auch stolz sein auf das, was man erreicht hat? Also so als Startup-Gründer, darf man auf sein Startup stolz sein? Gleich hörst du unser Intro und danach bist du direkt dabei, mitten im Gespräch zwischen Harald und mir, als ich ihm die Akte von Christina Kraus und ihrem Startup Meshcloud auf den Tisch gelegt habe.
TU Startup Stories – von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch. Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Hi Harald, grüß dich.
Hi Bartosz, schön, dass du da bist.
Ja, cool. Ich war mal wieder bei euch in eurem Archiv unterwegs und hab was wirklich Cooles entdeckt. Und stell dir vor, als ich in dem Archiv war, hat mein Handy gebimmelt und ich habe dort eine Meldung gesehen, die mich wirklich sehr, sehr neugierig gemacht hat in meinem Feed. Und erschienen ist dort Christina Kraus und die kenne ich ja auch noch mal von meiner Zeit hier in Darmstadt. Und die ist ja Mitgründerin von Meshcloud. Und als ich in meinem Feed gesehen habe, was da passiert, habe ich gesehen, dass die gerade jetzt im August zur hessischen Unternehmerin des Jahres 2025 ausgezeichnet worden ist.
Wow, super. Ich freue mich riesig drüber.
Ja, das fand ich mega cool. Und wie gesagt, ich stand dann im Archiv und habe mal gedacht, guck mal, da habe ich dann dieses Bild gesehen und auf diesem Bild sieht man Christina, die steht neben Mann und dieser Mann ist der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohn und ländlichen Raum und der überreicht ihr eine Urkunde und du siehst bei Christina natürlich ein super breites Grinsen.
Ja, ein super breites Grinsen. Sie scheint wirklich stolz zu sein, sie freut sich und sie ist so authentisch in dem, wie sie die Urkunde da mit Herrn Mansouri in der Hand hält. Das ist richtig klasse, ein richtig klasse Bild.
Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, da hat der Fotograf das echt super erwischt und für alle anderen, also einfach mal googeln. Wir verlinken das bestimmt in den Shownotes auch hier, aber das ist wirklich ein super tolles Bild. Und als ich das gesehen habe und dann bei euch im Archiv stand, dann habe ich gedacht, lass da mal gucken, was in dieser Akte eigentlich drinsteht. Und wie ich auch dann auch gesagt habe, wir sprechen oft über dieses Thema Finanzierung, Wachstum, Skalierung, immer höher, weiter, schneller, auch bei den Startups. Aber wenn man eigentlich zurückblickt, darf man auf seine Leistungen stolz sein. Und genau das möchte ich heute mit dir anhand der Akte Christina Kraus und Meshcloud herausfinden.
Ja, stolz kann ein schwieriges Wort, insbesondere in Deutschland sein. Aber gut, dann lass uns doch mal sehen, was in dieser Akte steht.
Ja, genau. Also pass mal auf, da ist sie. Und ja, bevor wir jetzt gleich einsteigen und in die Details gehen, bleibe ich mal bei der Frage stolz. Wie siehst du das eigentlich? Darf man überhaupt stolz sein auf seine Leistungen?
Ich bin der Meinung, wir sollten stolz sein, wenn Stolz nicht in Überheblichkeit abdriftet. Und viele Startups, die wir begleiten bei Hiest, die haben allen Grund, stolz zu sein auf das, was sie erreicht haben. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und wir neigen ja oft dazu, insbesondere die Ingenieurinnen, Ingenieure, die Leute, die aus der Technik kommen, eher das kleinzureden, was sie erreicht haben. Aber ich denke, Anerkennung ist absolut notwendig, insbesondere weil wir auch die als Beispiel benötigen, damit wir auch andere junge Leute dazu motivieren, ähnliche Schritte zu gehen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich frage mich natürlich auch, ich meine, Stolz ist für mich sowas auch, wenn man etwas erschafft oder schafft, vielleicht auch was Künstlerisches.
Ja. Ja?
Irgendwie ist kreativ, eine Idee, eine Lösung findet für irgendwas und das irgendwie funktioniert, dann finde ich, kann man schon stolz sein auf das, was man erfunden hat oder gefunden hat oder gebaut hat oder gemacht hat.
Definitiv. Und auch Christina darf stolz sein auf das, was sie erreicht hat.
Ja, trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, in unserer Gesellschaft ist das Thema Stolz jetzt auch von der Erziehung nicht so präsent. Ich meine, da gibt es auch in anderen Ländern, wird es anders ausgelegt, auch dieser Begriff. Also haben wir scheinbar ein spezielles Verhältnis. Aber glaubst du, das ist ein Thema, was auch Startup-Gründer irgendwie haben oder Startup-GründerInnen?
Indirekt sicherlich. Viele Startup-Gründerinnen und Gründer sind oder feiern Erfolge, sind glücklich, wenn sie bestimmte Meilensteine erreicht haben. Vielleicht ist es so indirekt auch etwas, was in Stolz mündet. Und ich sagte vorhin schon, Stolz darf nur nicht in Überheblichkeit abdriften, sonst geht es in die falsche Richtung. Aber stolz dürfen die meisten schon darauf sein, wenn sie eine ziemlich gute Leistung abgeliefert haben.
Mhm. Ja, also ich habe ja die Akte dann aufgearbeitet und habe auch mit Christina gesprochen. Die lassen wir auch gleich zu Wort kommen. Ich bin gespannt, was du zum Kommentar von Christina sagst, denn die hat auch was zum Thema Stolz gesagt. Hören wir mal rein.
Griechen, muss ich dazu sagen. Das heißt, meine Mutter ist Griechin und ich glaube, die Griechen haben nicht so ein Thema wie wir Deutschen mit Stolz. Von daher ist das... ja, es ist so eine Sache. Also ich glaube schon, dass man auf der einen Seite eben seine Erfolge irgendwo anerkennen muss und sich auch freuen können muss und das auch mal zeigen können sollte, ohne dass das gleich negativ bewertet wird. Gleichzeitig finde ich es unheimlich wichtig, dass man auch in diesem ganzen Kontext, also es gibt so viele tolle Gründungen, so viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Welt, eben eine gewisse Bescheidenheit behält.
Ja, Harald, was sagst du dazu?
Das trifft es ziemlich gut, was Christina sagt. Gerade hierzulande ist Stolz schnell verpönt. Aber aus meiner Sicht ist da genau das, was Mut macht, auch weiterzugehen. Und was auch durch schwierige Zeiten, die jede Startup-Gründerin oder Gründer hat, hinweghilft.
Ja, und was ich auch noch sagen muss, ich fand es total cool, dass sie sozusagen auch diese Bescheidenheit mit reingenommen hat in diese Definition oder was sie von Stolz hält. Und es geht ja auch in deine Richtung und du hörst es ja auch jetzt zum ersten Mal und bin natürlich auch gespannt, wie gesagt, was du dazu sagst. Aber ich fand schön, dass das auch mit drin geschwungen hat, gleich so, ja, wir dürfen stolz sein und so weiter. Und sie hat auch noch einen anderen Background und das aber wahrzunehmen, finde ich eine coole Erkenntnis von ihr auch.
Absolut.
Okay, dann lass uns mal die nächste Seite aufschlagen, denn da geht's jetzt an das Eingemachte. Und zwar hier ich sehe hier das Deckblatt von der Gründungsakte und den Ersterfassungsbogen. Und hier steht Meshcloud, gegründet 2017 in Frankfurt von Christina Kraus, Dr. Jörg Gottschlich und Johannes Rudolph. Alle drei kommen aus dem Umfeld der TU Darmstadt. Jörg Gottschlich promovierte am Fachgebiet Electronic Markets im Themenfeld Social Media und Cloud Computing am Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Da steht dann zu Christina, sie studierte Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf Datenbanken und Informationssystemen. Und Johannes Rudolph, der hat wiederum auch Erfahrung reingebracht aus der Softwarearchitektur und aus einem eigenen IoT, Internet of Things Startup. Und hier steht auch noch, in diesem Team verbinden sich wissenschaftliche Forschung, wissenschaftliches Denken und unternehmerische Praxis. Hört sich nach einer idealen Kombination an, oder Harald?
Mega. Und auf diese Kombination bin ich stolz. Warum? Weil wir... ja, Forschende motivieren, Richtung Innovation, Richtung Ausgründung zu denken. Und es geht ja darum, dass wir auch Leute haben mit tiefem technischen Verständnis, was ja in so einer Konstellation, in einer Cloud-Konstellation absolut hilfreich ist und ein riesiger Vorteil darstellt, was ja auch die Geschichte von Meshcloud noch zeigen wird.
Ja, richtig. Ich habe natürlich Christina gefragt, kann sie erklären, was sie da eigentlich macht? Also wir wissen, da geht es jetzt irgendwie um Cloud Computing, da haben sie es irgendwie kennengelernt in dem Themenfeld. Und ich habe mir das natürlich erklären lassen und wir hören mal rein, was Christina sagt, was eigentlich das Produkt oder das Business ist von Meshcloud.
Also man kann sich die Plattform vorstellen wie so ein Multistecker. Ich stecke quasi alle meine Clouds da rein. Das können verschiedene, sowohl amerikanische Cloud-Anbieter sein, die europäischen souveränen Cloud-Anbieter, aber auch private Clouds. All die integriere ich in unsere Plattform Mesh Stack. Und nach vorne raus habe ich aber eben eine einheitliche Oberfläche, über die die internen Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen quasi diese Cloud-Services konsumieren können. Also wir vereinfachen die Nutzung von Cloud innerhalb der Organisation und insbesondere eben über verschiedene Provider hinweg.
Das ist eine super anschauliche Darstellung und es zeigt, wie das Team es schafft, ein hochkomplexes Thema so zu erklären, dass es nicht nur die Fachleute verstehen, sondern letztendlich auch ein Laie oder wie oft gesagt wird, sogar die Oma. Und ich habe da so eine Analogie, Sendung mit der Maus für Erwachsene. Also wenn wir es schaffen, dem Business so darzulegen, innerhalb kurzer Zeit, wo der Mehrwert liegt, dann werden wir auch überproportional erfolgreich sein. Und für Unternehmen bedeutet das Flexibilität in der Cloud-Nutzung, ohne den Überblick zu verlieren.
Ja, ich glaube, Sie waren ja 2017, waren Sie genau am Puls der Zeit, wo alles aufgekommen ist, ja, wo sich das alles entwickelt hat. Und genau die Hilfestellung angeboten haben, die Unternehmen gebraucht hatten. Ich meine, das kennt man ja vielleicht auch selber, wenn man unterschiedliche Accounts hat und sich überall anmeldet und so. Das ist teilweise nervig. Manchmal würde ich mir auch wünschen, ich hätte alles irgendwie zentral und könnte das so verwalten. Okay, ich habe noch eine Sache. Lass uns mal reinhören, was Christina noch zur technologischen Freiheit sagt.
Genau, man hat eine große technologische Freiheit und Vielfalt. Das heißt, man hat da einfach ein großes Portfolio an Technologieservices, die man auswählen kann und dazu bekommt man eben schnell Zugriff.
Ja, und im Gespräch mit Christina, da ist was ganz Spannendes aufgekommen, weil Christina hatte mir gesagt, dass sie eigentlich ursprünglich mit einer ganz anderen Idee gestartet sind. Also das, was wir jetzt von ihr gehört haben, das ist ihr Produkt, aber sie haben eigentlich mit einer ganz anderen Idee gestartet. Kommt das häufiger vor, dass Teams mit einer Idee starten und dann wechseln?
Das kommt recht häufig vor. Und ich habe da auch eine eigene Erfahrung. Bei meinem letzten Startup habe ich meinem Investor einen Business Case präsentiert. Und am Ende war so die Aussage, ja, wir wollen das gerne mit Ihnen machen, Herr Holzer, aber es wird ganz anders kommen, als Sie uns das heute so darlegen. Ich habe mich zum einen gefreut über die Zusage, zum anderen war ich tödlich beleidigt, dass man mir meinen Planungen kein Vertrauen geschenkt hat. Und es kam anders.
Okay, warst du dann sozusagen in deinem Stolz verletzt?
Ja, von heute betrachtet wahrscheinlich schon, weil ich so überzeugt war von meiner Idee, von meiner Business-Idee. Ich habe das auch ein Stück weit als mein Baby betrachtet und ich das Baby natürlich unbedingt begleiten wollte, dass es halt erwachsen wird. Und allein, dass man mir den Glauben nicht geschenkt hat, aber trotzdem das Kapital gegeben hat, also indirekt doch Vertrauen geschenkt hat, das war für mich zu dem Zeitpunkt schon ja, sehr spezielle Erfahrung.
Wahrscheinlich sehr auch emotional, oder?
Ja, absolut, ja. Aber da muss ich, es ist schon ewig her, aber muss ich immer wieder dran denken. Insbesondere, wenn heute Startups durch die Tür kommen und sagen, ja, wir müssen jetzt doch einen Change machen in dem, was wir geplant hatten.
Ja. Und das hatte auch Christina so ein bisschen anklingen lassen, auch diese, wie sich das anfühlt, diese zwei Businessmodelle und dann zu entscheiden. Und das fand ich auch ganz spannend.
Ah, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das ist im Nachhinein immer sehr einfach zu sagen, aber es war tatsächlich auch nicht so schwer zu erkennen. Man muss es nur dann auch akzeptieren, dass es so ist, weil man startet ja natürlich mit einer gewissen Idee und freut sich auch, diese Idee umzusetzen. Wenn man dann nochmal pivoten muss, wie man so schön sagt, dann ist das natürlich auch ein bisschen schmerzhaft zum Teil. Aber wir hatten am Anfang zwei Businessmodelle parallel laufen. Einmal die initiale Idee, dass wir einen eigenen Public Cloud Provider aus Europa heraus schaffen, eben für Unternehmen, europäische Softwareunternehmen, die ihre Anwendungen in einer europäischen Cloud betreiben möchten. Und dafür haben wir unsere Software gebaut. Das waren Kooperationen mit lokalen Service-Providern und die wollten wir eben auf die Plattform heben, um das dann nach außen anzubieten. Das war schön. Jeder fand auch die Idee toll. Ich meine, die Idee ist ja auch nicht alt geworden. Heute gibt es diese Provider, die genau sowas anbieten. Aber die Leute wollten nicht investieren. Also es war sehr stark auch ein ideologisches Thema. Ja, ich möchte einen europäischen Provider, aber eigentlich möchte ich auch gleichzeitig das Angebot der US-Provider haben. Und parallel haben wir aber gemerkt, dass unsere Software als Softwarelösung für Großunternehmen intern auch ein sehr großes Problem löst. Nämlich genau diesen Use Case. Ich bin hier ein Großunternehmen, ich habe eine interne IT-Abteilung. Diese interne IT-Abteilung hat verschiedene Clouds, die sie integrieren muss und die sie an verschiedene Teams innerhalb der Organisation bereitstellen muss. Und genau dafür war unsere Software gemacht. Und als wir gemerkt haben, dass der Case irgendwie stärker ist und besser funktioniert und man damit Geld verdienen kann und mit dem anderen schwierig, haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir uns fokussieren, double down on what works und sind den Weg gegangen.
Das könnte wehgetan haben. Ich würde nicht sagen, es muss wehgetan haben, aber sein Pivot fühlt sich erstmal an wie ein Scheitern, auch wenn es das nicht ich ist. Und diese Entscheidung muss man öfter im Leben treffen, irgendetwas loszulassen, damit die Hände wieder frei sind für was Neues. Und letztendlich zeichnet sich ein erfolgreiches Startup ja nicht dadurch aus, dass es an einem Plan strikt festhält, sondern dass es sich immer wieder orientiert, wie entwickelt sich der Markt, wie die Kundenbedarfe und dass es darauf immer eine Lösung hat. Und es entscheidet auch diese A-Teams, also die erfolgreichen Teams von anderen, die halt irgendwie diese Qualität nicht in der Form haben.
Absolut. Und ich glaube auch hier, was in dem Kommentar von Christina auch wirklich auch sehr gut zu hören war, war dieses Gefühl, ja, da ist vielleicht noch mehr dahinter, hinter einer anderen Lösung oder wenn man mit den Kunden anders umgeht, spricht und da genau zuhört und feststellt, ah, da könnte noch mehr Musik im Spiel sein als ursprünglich gedacht. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man auch feststellen muss, ja, es ist schwer, sich von dieser Idee zu trennen, dann was Neues. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was dann einem schlaflose Nächte bereitet, weil es ist ein Vakuum, in dem man dann eintritt und sagt, ist es jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Kann man das machen? Können wir das so machen? Ja. Und das hatte Christina auch nochmal erwähnt, wie sich das angefühlt hat, genau diese Zeit. Und das war auch sehr eindrucksvoll. Hören wir mal rein.
Also ich glaube, solche Momente gibt es immer und es ist auch normal, dass man ab und an mal nachts wach liegt und ich finde das ja auch das Schöne daran, wenn ich es einfach vergessen könnte und sage, es ist egal, was ich am Tag mache und nachts schlafe ich nur und denke über ganz andere Dinge nach, fände ich es auch schade. Was sicherlich, also dieser Pivot war sicherlich einer dieser Momente, dazu sagen, okay, wir hören auf mit dem, was wir initial uns überlegt haben und fokussieren uns auf was Neues. Und im Nachhinein klingt das natürlich sehr straightforward und man denkt, ja klar, war die richtige Entscheidung, weil es auch funktioniert hat, aber in dem Moment, wo man es macht, sieht man schon auch ein gewisses Risiko, dass es eben schief gehen kann. Also so ein Pivot ist sicherlich eine Entscheidung, mit der man struggelt und die auch für Gründungsteams nicht einfach ist. Dann gibt es natürlich immer wieder Kundensituationen oder Sales-Situationen, wo man sagt, da wäre ich gerne hätte ich es vielleicht gerne anders gemacht oder wäre gerne schneller dabei gewesen oder es funktioniert auch mal was nicht. Auch das hält einen mal nachts wach, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich auch dran und man muss natürlich auch zu einem gewissen Grad lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und es kommen immer neue Herausforderungen dazu, irgendwann eben auch organisatorische Themen, die einen bewegen, wo man Dinge erkennt, die nicht so gut funktionieren. Aber das ist zum Teil ja auch der Charme und der Spaß am Unternehmertum, dass man eben, obwohl man die gleiche Firma hat, kontinuierlich vor neuen Herausforderungen steht und sich eben dafür Lösungen überlegen muss, kann, darf.
Ja, also ich muss sagen, als ich das gehört hatte, fand ich das natürlich total cool, weil ich hab so richtig nachfühlen können, weißt du, wenn jemand auf der Bühne steht, wird er für den Erfolg gefeiert, ja, auf den man stolz sein kann, aber da steckt ja so viel mehr, genau diese Täler, diese schlaflosen Nächte und ich glaube, viele vergessen das, wenn sie dann sozusagen den großen Erfolg sehen, dass da aber ganz viele kleine Schritte gemacht werden mussten. Und das hat sie wirklich sehr eindrucksvoll dargelegt. Das hat mir sehr gut gefallen und hat mir gedacht, ja, das ist Entrepreneurship, was sie beschreibt.
Und diesen Erfolg könnte man nicht in dieser Form feiern, auch nicht in dieser Ausprägung, wäre man nicht vorher durch diese Täler gegangen. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist notwendig.
Ja, ich hab Christina gefragt, wie sie mit diesem Druck umgegangen ist. Wie bist du mit so einem Druck umgegangen?
Druck ist was ganz Normales im Business, aber auch im Startup-Umfeld. Und letztendlich hat man mit Druck umzugehen. Und ich bin auch mit Druck ganz gut umgegangen. Also ich habe genug Ausgleich mit sportlichen Aktivitäten, mit Musik, natürlich mit meiner Familie. Aber Druck kann man auch ganz gut sharen, nämlich im Team, indem man darüber spricht, indem man gemeinsam Strategien entwickelt. Und es gibt so halbes Leid ist, nee, wie heißt
geteiltes Leid.
Geteiltes ja. Leid ist halbes Leid. Ja. Und ich glaube, so ist es auch ein Stück weit mit Druck.
Ja, ich habe Christina auch gefragt, wie sie damals damit umgegangen ist oder damit umgeht. Und da hören wir gerne mal rein.
Was auf jeden Fall hilft, ist, sich auch mal umzugucken und zu schauen, was andere machen. Also Austausch mit anderen Unternehmen, aber eben auch mal in die USA oder nach England zu gucken, was gibt's dort für Unternehmen, sich dort mit Leuten auszutauschen und zu verstehen, auch wenn das gerade für einen persönlich vielleicht eine sehr kritische Fragestellung ist und ein sehr großes Problem ist, dass es eben doch relativ viele andere Leute gibt, die in einer vergleichbaren Situation sind oder die vielleicht auch schon ein Stück weiter sind und da Lösungen gefunden haben. Und ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man auch, es geht ja weiter. Also wenn es nicht ganz schlecht läuft, bei vielen am Anfang ist das Ganze natürlich auch anders. Aber es geht in der Regel weiter, man findet eine Lösung und man lernt damit umzugehen. Das heißt, ich glaube, die Schwelle an Druck, wird auch ein bisschen höher von dem, was man verträgt. Aber mir hilft immer dieser Blick nach außen, was machen andere, wie machen das andere, sich da Inspiration zu holen und zu schauen, es ist eigentlich gar nicht so schwierig und das ist jetzt eben eine Phase und es gehört mit dazu und ich finde eine Lösung, probiere Dinge aus und dann komme ich da auch gut drüber weg über solche Drucksituationen.
Ja, schön zu hören, weil es deckt sich ja auch mit dem, was du gesagt hast, ne? So ein Ventil suchen, aber auch das Leid zu teilen mit anderen, sich mal umzuschauen. Dann finde ich das halt cool.
Finde ich schon auch. Und vielleicht so eine Methode, wenn man hochfährt in den Berg, sich die Welt von oben anschaut. Die Probleme werden kleiner, die Menschen werden kleiner und auch der Druck wird ein Stück weit kleiner. Das kann manchmal auch ganz gut helfen.
Mhm. Eine Sache ist mir hier aufgefallen und das steht auf der nächsten Seite dieser Akte. Und das, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, also darauf kann man richtig stolz sein. Und ich musste nochmal danach recherchieren oder weiter recherchieren, weil ich das so unglaublich cool fand. Und zwar steht in dieser Akte, dass Mesh Cloud immer noch gebootstrapped ist. Hm. Und die haben bisher kein Wagniskapital, keine Millionenrunden irgendwie reingeholt. Die haben sich finanziert und sind gestartet mit Förderprogrammen wie Exist, haben früh auf Kunden gesetzt und sind aus diesen Umsätzen sind sie herausgewachsen.
Das ist stark. Das ist außergewöhnlich. Das ist extraordinär, wie der Franzose sagen würde. Wir haben in vielen Fällen Startups, die feiern ihre Series A, Series B. Die haben jetzt 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen geraced und sind darauf unglaublich stolz. Sie haben sich das Geld im Markt verdient, in Anführungszeichen. Aber noch wenige Kunden geholt. Und das finde ich schon eine ganz, ganz große Leistung, was Mesh Cloud da an den Tag gelegt hat.
Ja, und ich finde, muss das ehrlich sagen, das ist fast schon so ein ehrlicher Weg. Und hinter diesem Gebootstrappten, da steht ja auch für mich so eine Art Mindset dahinter. Ja, also ich stelle mir nur so vor, dass die Investoren da ganz interessiert sind an solchen Leuten, weil die wissen, wie man mit wenig Ressourcen viel macht, oder?
Das ist richtig. Jetzt will ich nicht Bootstrappen verherrlichen und das Thema Venture verdammen. Es kommt immer wieder auf den Case an. Aber was hier Mesh Cloud geleistet hat, ist schon sehr, sehr großartig.
Ja, wir hören mal rein, was Christina dazu sagt.
Also wir haben sehr früh eben Kunden gewonnen gehabt für unser Produkt und waren dann nicht auf Venture Capital angewiesen. Und das war dann der Pfad, den wir gegangen sind, der sich bisher auch gut bewährt hat. Ich will gar nicht ausschließen, dass sich das nie ändert oder dass wir nie auf externes Kapital zurückgreifen werden. Aber wir hatten eben unsere Anfangsunterstützung über Exist, über eine weitere Förderung vom BMBF und dann auch eben sehr früh zahlende Kunden und sind damit immer gut gefahren. Es erlaubt natürlich den Fokus auf den Kunden und auf die Probleme des Kunden und ich muss nicht mich gleichzeitig noch auf das Thema Investoren und Fundraising fokussieren. Und das war für uns immer ein großer Vorteil, dass wir eben voll fokussiert auf den Mehrwert, den wir bei Kunden schaffen, agieren konnten und dass wir eben auch früh genug ein Produkt hatten, was sich dann selbst getragen hat.
Das hört sich nach echtem Gründerstolz an. Nicht erkauft, erarbeitet. Und es zeigt auch, dass Erfolg viele Gesichter haben kann. Und manchmal ist das, was wir gerade gehört haben, nämlich das leise, das unabhängige Wachstum, die größere Leistung.
Ja, allerdings, also ich finde auch, es war auch hier drin in diesem Kommentar genau das, was du auch beschrieben hattest. Also Bootstrap auf Value, auf den Wert ausgelegt, aber auch nicht, also auch bewusst wahrgenommen, dass das vielleicht ein Zwischenweg ist. Das kann sich auch ändern.
Genau.
Vielleicht, wenn man internationalisieren möchte oder größer irgendwie, dass man dann genau die Investoren reinbringt. Aber ich fand es schön zu hören, diese Fokussierung auf den Kunden, auf den Mehrwert, was echtes Lösen, das fand ich wirklich total schön, muss ich sagen.
Ja, und das ist auch ein Erfolgsfaktor, unabhängig davon, ob man es bootstrappt oder eher Investoren mit reinnimmt.
Ja. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Akte und auf der letzten Seite hier, da ist genau der Moment nochmal abgebildet, den habt ihr schon reingeheftet, 2025, die Bühne hier in Frankfurt und ja, ich fand es cool und habe auch Christina gefragt, wie sie das einfach wahrgenommen hat, da auf der Bühne zu stehen.
Naja, es ist natürlich eine tolle Auszeichnung und man freut sich auch, dass die ganze Arbeit irgendwo gesehen und gewertschätzt wird. Von daher sind wir natürlich auch stolz, dass wir das geschafft haben. Es heißt zwar Unternehmerin des Jahres, trotzdem fühle ich eigentlich, dass das Team dahinter und meine beiden Mitgründer da natürlich genauso mitgewirkt haben. Und am Ende ist das eine Leistung, die wir da alle zusammen geschafft haben und freuen uns, dass andere das auch so schön finden und wir da gemeinsam feiern konnten.
Das ist super authentisch und aus meiner Sicht ist das mehr als ein Preis. Das ist die offizielle Anerkennung dafür, dass sie aus eigenen Kräften etwas Großes aufgebaut hat und sie natürlich mit Unterstützung ihrer Wegbegleiter, mit ihrem Team, mit ihren Mitarbeitenden und wer alles dazugehört. Und auch gerade solche Momente zeigen, dass Stolz erlaubt ist, sogar notwendig.
Absolut, fand ich auch und er ist auch angebracht und ich fand es auch nett und schön, dass er auch sozusagen das Gründerteam und alle, die da beteiligt waren, auch nicht vergisst und auch mitnimmt auf diese Bühne im Prinzip und sie einfach das nur sozusagen als Person in Empfang nimmt, aber eigentlich sagt sie auch, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und wenn man solche GründerInnen und Gründer natürlich auf der Bühne stehen hat, dann nehmen sie auch in gewisser Weise eine Vorbildfunktion ein. Und das fand ich auch, war meine Anschlussfrage, wie sieht sie sich denn als Vorbild? Und da sagt sie auch was total Schönes, was ich dir nicht vorenthalten möchte.
Ja.
Für mich ist es total wichtig, weil ich einfach bei mir persönlich gemerkt habe, dass es auch für mich ein bisschen ein Zufall war, dass ich an die TU Darmstadt gekommen bin, dass ich dort Wirtschaftsinformatik studiert habe. Nicht, weil ich jetzt mit anderen Frauen geredet habe, aber überhaupt mit anderen Leuten, die darüber erzählt haben. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man das einfach publik macht und dass man da auch eine gewisse Vorbildfunktion, sofern man eben als Vorbild agieren kann, ausfüllt. Weil ich glaube, man hat ja, insbesondere als Mädchen dann auch am Anfang vielleicht noch Hemmungen, so einen Studiengang zu wählen. Und ich glaube aber, es ist die perfekte Basis eigentlich für Unternehmertum. Also ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und man kriegt eigentlich einmal alles mit, was man braucht. Deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Und ich fand es dann, als ich das mitbekommen habe, dass das existiert und was das bedeutet, fand ich es auch total toll, weil es eben diese Vielseitigkeit gibt, weil ja, also die Grundskills in den verschiedenen Bereichen dabei sind und man einen guten, sehr guten Überblick über die Businesswelt bekommt. Und das ist mir eben wichtig, dass Leute davon erfahren, von den Möglichkeiten, von Dingen, die man tun kann und vielleicht auch dann motiviert sind, sowas auszuprobieren und nicht denken, das ist nichts für mich, nur weil da ja vielleicht nicht so viele Frauen unterwegs sind in dem Bereich.
Das ist der für mich vielleicht wichtigste Punkt. Stolz sein, nicht nur auf sich selbst, sondern auf andere, auf das Team und auch als Signal nach außen. Weil wir brauchen Stolz auch als Zeichen für die nächste Generation. Die soll sehen, dass so etwas möglich ist.
Absolut. Ich sehe das auch. Stolz ist kein Makel. Es ist eher sowas wie eine Ressource, ja, die Kraft gibt, die aber auch nach außen zeigt, was alles möglich ist und einfach anderen auch den Mut macht, zu sagen, hey, guck mal, ich habe schon sowas erreicht, du kannst das auch. Und da ist natürlich Christina als Role Model ideal geeignet. Und das habe ich sie auch gefragt, ob sie sich selber auch als Role Model wahrnimmt. Und da kam was Interessantes, da hat sie was Interessantes gesagt. Lass mal reinhören.
Also auch hier ist mir wichtig, dass wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich Gründerinnen treffe oder auch insbesondere Leute treffe, die vielleicht noch am Anfang stehen und sich überlegen, soll ich gründen, kann ich gründen, ist das überhaupt was für mich, da einfach ein transparentes Bild mitzugeben, was bedeutet das und wie kann man damit umgehen. Fühlt man sich selbst als Role Model? Ehrlich gesagt nicht. Gehe ich hin, wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo meine Geschichte teilen kann oder ob ich da jemanden unterstützen möchte. Das mache ich eben sehr gerne, weil ich es wichtig finde, dass es solche Role Models gibt und weil es mich auch ein bisschen nervt auf der anderen Seite, dass es eben doch noch so wenig Frauen in dem Umfeld gibt. Und ich mir denke, das ist eben ein Weg, das Ganze besser zu machen. Und ich freue mich, wenn ja, wenn es mehr von uns gibt und wenn mehr und auch andere Leute quasi zu solchen Formaten eingeladen werden. Und das ist eben mit mein Ziel, das auch mit zu fördern, mit zu pushen. Und alles, was ich da tun kann, mache ich sehr gerne, weil ich es eben super wichtig finde, dass gerade in so einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, wo einfach enorm viel gestaltet wird, wo ein enorm großer Wandel stattfindet durch AI, durch Technologie insgesamt, dass wir da als Frauen einfach auch mitgestalten und mit dabei sind und nicht von der Seite zugucken. Und deswegen tue ich alles, was ich kann, damit das passiert und damit ich hier mit ganz vielen anderen Gründerinnen und technologiebegeisterten Frauen die Bühne teilen kann.
Stark.
Fand ich auch. Fand ich auch und ist auch ein super Abschluss für unsere Akte. Und ich würde sagen, mit diesen letzten Worten, die wirklich immer noch bei mir nachklingen, schließen wir die Akte Christina Kraus mit ihrem Startup Mesh Cloud. Und ich glaube, wir haben gehört, dass Stolz ist kein leeres Wort irgendwie oder das sagt man einfach nicht. Es ist einfach eine Kraft, mal ein Pivot durchzustehen oder auch Krisen zu überleben oder auch mal unabhängig zu wachsen. Und am Ende steckt in dem Stolz ja auch diese Kraft, ein Vorbild für andere zu sein.
Definitiv. Und wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder hier an der TU Darmstadt. Wir brauchen Vorbilder in Deutschland, und Role Models, die uns zeigen, dass wir auf unsere Gründerinnen und Gründer stolz sein dürfen.
Absolut. Das war TU Startup Stories von der Idee zum Durchbruch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit anderen und sag uns, welche Akte wir als nächstes öffnen sollen.
Wir suchen nach dem Funken, der alles verspricht. Ein Kaffeeduft, der durch die Lüfte zieht.